Machen wir einen kleinen Mikrotest. Ja, passt. Passt sehr gut. Ja, ihr Lieben, ich freue mich total, mal hier zu sein heute Morgen bei euch, mal wieder. Und irgendwie ist schon wie eine kleine zweite Heimat hier, die Christusgemeinde. Einmal durch den Dienst mit der Ulrike Moosmann über viele Jahre. Dann haben wir uns ja jetzt hier als Schatzsucher etabliert bei euch, was auch richtig super ist. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon entsprechenden Sonntag hier. Und ab und so ist einfach schön, hier bei euch zu sein. Ja, und Dankeschön. Silvia hat es eigentlich schon soweit zusammengefasst. Ich habe nur noch ein paar kleine Ergänzungen dazu. Und heute Morgen soll es mal darum gehen, von Ewigkeit her erwählt, was das eigentlich für uns bedeutet. Und wir lesen es, Gott sprach zu dem Propheten Jeremia, ich kannte dich, ehe dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Eigentlich krass, oder? Und wir wollen es mal in drei Punkten angucken heute Morgen. Von Ewigkeit her erwählt, von der Nichtigkeit erlöst und zum Segen berufen. Also was bedeutet es eigentlich, wenn Gott Jeremia kannte, bevor er nur noch ein oder ein Chromosom oder eine Zelle von ihm gebildet wurde? Ich denke, es ist so, wenn er Jeremia kannte, bevor er überhaupt geboren wurde, dann bedeutet das doch auch, dass Gott dich kannte, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und jetzt fragen wir uns, wie wirkt sich das jetzt auf unser Leben aus? Und wir werden versuchen, da jetzt heute Morgen eine Antwort drauf zu finden. Also, ich glaube, wir können eines sagen, Gott kennt dich. Das hebräische Wort für Wissen, was hier verwendet wird, heißt Yada. Und Yada bedeutet die intime Kenntnis einer Person oder das alles Wissen über sie. Also da wird Yada gebraucht. Und das sagte Gott zu Jeremia. Und wir konzentrieren uns jetzt einmal heute Morgen darauf, was weiß denn Gott eigentlich über uns? Und kannte er uns auch, als wir im Schoß unserer Mutter herangewachsen sind? Also erstens von Ewigkeit her erwählt. Und wir finden ganz viele Stellen in der Bibel, ich habe da mal einige rausgesucht, die genau das unterstreichen, um was es geht, nämlich zum Beispiel in der Erstkönige 8, da steht, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Du kennst das Herz aller Menschenkinder. Und in Nahum 1 lesen wir, er kannte die, welche seine Diener, seine Freunde sind. Der Herr ist gütig und kennt alle, die ihm vertrauen. Er kennt alle, die ihm vertrauen. Und was Krasses aus der Geschichte von Elia, er hat ja da den Dienst aufgeben wollen, er hat sie in eine Höhle geflüchtet, ihr kennt das alles. Und dann hat ja Gott zu ihm Folgendes gesagt, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also Gott kannte jeden einzelnen dieser 7000 Leute mit Name, Adresse, Kfz-Kennzeichen und Krankenversicherungsnummer. Glaubt ihr das? Ja. Gott kannte diese 7000 Leute, die bei diesem mainstreamartigen Baalsgötzendienst in Israel nicht mitgedacht haben. 7000 hat Gott ausgesucht und er kannte sie. Und übrigens umgekehrt herum kennt er natürlich auch seine Feinde. Diejenigen, die falsch, eitel, kinderlistig sind. Hiob 11. Denn er kennt die heillosen Leute. Er sieht den Frevel. Und er sollte es nicht merken. Also für mich ist das auch ein bisschen Trost, wenn man die vielen Dinge sieht, die hier geschehen in unserer Welt. Gott sieht es. Und jeder wird einmal vor ihm stehen. Und das ist ja krass, und das kennt ihr auch, er kennt auch unsere Worte, bevor sie überhaupt ausgesprochen wurden. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Also wir kennen das, aber man muss sich das mal verinnerlichen, ja. Genau. Und eines ist mir jetzt auch ganz wichtig, nämlich er kennt auch die Nöte deines Lebens. Und da heißt es, ich freue mich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Ihr Lieben, Gott kennt die Not deiner Seele. Ganz gewiss. Er weiß alles mit dem, was wir uns rumtragen, mit dem, was wir uns beschäftigen, das, was uns niederdrückt. Und das ist so tröstlich. Er kennt die Not unserer Seele. Das finde ich richtig gut. Ja, Jesus sagt ja, er kennt uns bis ins letzte Detail. Sogar die Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Also Jesus wollte damit sagen, Leute, es gibt absolut gar nichts, was ich an euch nicht kenne. Und Jeremia sagt ja dann auch noch, kann sich ein Mensch verstecken, dass ich ihn nicht sehe? Fühle nicht ich Himmel und Erde, spricht der Herr. Und David sagt im Psalm 139, wohin bitte soll ich fliehen vor deiner Gegenwart? Du bist überall. Also, und bei dir soll er nicht sein? Nee, das ist sicherlich nicht so. Die Antwort können wir uns geben. Er kennt uns alle ganz, ganz persönlich. Wow, das müssen wir jetzt mal sacken lassen. Also es ist wirklich eigentlich schon krass, wenn wir uns das überlegen. Und wisst ihr, Gott wusste auch ganz genau, dass du, dass ich, dass wir ein Kind dieses 21. Jahrhunderts werden. Dass wir in dieses Hyper-Cyber-Super-Wahnsinns-Zeitalter hineingeboren werden. Ihr Lieben, wir leben in einer chaotischen Welt. Ja? Wir leben in der abgefahrensten, mobilsten, technisiertesten, digitalisiertesten, durcheinandergewürfelsten, irregeführtesten, überwachsten Zeitspanne der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, das ist ganz persönlich, wir leben in der letzten Zeitspanne der Menschheitsgeschichte, bevor etwas anderes kommt. Und er kennt deinen Namen und er kennt deine Freude und Probleme und du und ich, wir sind geboren für Zeiten wie diese. Wisst ihr, das ist kein Zufall, dass wir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zusammen sind. Gott hat uns für diese Zeit geschaffen. Nicht für das 16. Jahrhundert, nicht für die Jahrtausendwende, nein, für diese Zeit sind wir geschaffen. Fürs Hier und Jetzt. Gott traut es uns zu, in dieser verrückten Zeit zu leben und ihm doch treu zu bleiben. Wir sind Teil seiner Geschichte, ein Teil vom großen Plan. Wir sind Teil seiner Geschichte, die vor uns begann und nach uns weitergeht. Ja, und ich komme nochmal ganz kurz zu diesen 7000 damals zurück. 7000 zu Zeiten Elias, die sich nicht gebeugt haben vor den Balen dieser Welt. Und wisst ihr, wir beugen uns auch nicht vor den Balen dieser Welt. Es sind andere Bale. Es geht keiner mehr durchs Dorf damals und sagt, komm, wir gehen aufs Höhefest der Astarte, komm mit. Wir trinken, wir singen fröhliche Lieder, wir machen sonst noch was alles. Und du als Einziger bleibst im Dorf zurück. Und wenn sie zurückkommen, gucken sie dich sehr doof an. Das hat auch damals was gekostet. Und ihr Lieben, ich möchte uns alle motivieren. Lasst uns nicht die Knie beugen vor den modernen Balen dieser Welt, was es auch immer sind. Wir beugen unsere Knie nur vor unserem Gott. Vor dem Gott Israels, dem Ewigen und Heiligen. Jetzt kommen wir noch von der Nichtigkeit erlöst. Also es ist ja vielleicht auch mal interessant zu sagen, also einen kleinen Einschub, dass wir uns mal genau das Gegenteil anschauen von dem, was wir gerade geredet haben. Ja? Und das ist ja die Sichtweise der allermeisten Mehrzahl der Menschen. Und das merken wir auch bei der Schatzsuche immer wieder. Du triffst auf Menschen, die gar keinen Plan vom Leben haben, von ihrer Zukunft, wo sie herkommen, null Plan. Niemals Gedanken drüber gemacht. Ja, aber diese Sicht, das vermittelt dir ja gar keine Hoffnung. Und sie gibt schon gar keine Antwort auf die Fragen, die eigentlich irgendwie doch jeden ganz tief bewegen. Woher komme ich? Wozu lebe ich? und wohin werde ich mal gehen? Was bin ich denn im endlosen Strom der Zeit? Ja? Bin ich ein nichtiges Zufallsprodukt einer gnadenlosen Evolution? Du kommst aus dem Nichts, du wirst in nichts vergehen. Und was bedeutet dein Leben schon für ein gnadenloses Weltall? Nichts. Wir fanden im Frühjahr mal bei der Schatzsuche ein junges Paar auf einer Parkbank und die haben da genau gepasst, Hans, haben wir sie angesprochen. Und irgendwo im Laufe des Gespräches kamen wir halt auch darauf, was wir immer gerne sagen zu den Leuten, du bist ein ganz wertvoller Mensch. Gott hat dich geschaffen, Gott kennt dich und hat einen Plan für dein Leben, ja. Und dann kam was und dann sind sie so auf ihrer Bank gesessen und dann haben sie gesagt, ach nee, sie finden das schön, so völlig nichts zu sein. So ungekannt, so gar nicht wertvoll. Da ist uns echt die Spucke weggeblieben. Ich meine, was sagst du da? Ah, das ist hart, oder? Also, okay. War krass. Und diese Lebenseinstellung, das bringt ein sehr bekanntes Lied, hätte man es auch einspielen können, aber da reicht die Zeit nicht dazu, bringt ein absolut, das Lied kennt ja alle, Dust in the Wind von Texas, ja? Dust in the Wind. Und da singen sie doch, Dust in the Wind, all we are is dust in the wind. Staub im Wind. Alles, was wir sind, ist Staub im Wind. Nur ein Tropfen Wasser auf einem endlosen Ozean. Und sie singen dann auch weiter, alles, was wir tun, zerfällt zu Staub. Aber lass den Kopf nicht hängen, nichts besteht für immer. Alles ist Staub im Wind. Ich mag ja das Lied durch seine melancholische Melodie, ja wahrscheinlich auch. Ja, aber mit dem Text stimmen wir nicht überein, oder? Mit dem Text stimmen wir absolut nicht überein. Denn es ist ja der genaue Gegenentwurf von dem, was wir gerade vorher gesagt haben, von dem, was wir glauben. Der absolute Gegenentwurf. Sinnlos. Alles sinnlos. Was du bist und tust, Staub im Wind. Und aus dieser Weltsicht des Nihilismus ist das dann auch nur ganz folgerichtig, dass sich eine bestimmte Lebenseinstellung erhebt und die heißt, lass uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. Ja? Das heißt doch, mitnehmen, rücksichtslos leben auf Kosten anderer, wie hat doch Falco so schön gesungen, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Ein Mensch, der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Yes, das ist die Lebenseinstellung. Egal, ich zieh's durch, wird ja keine Rechenschaft geben, oder? Aber eine Zeile von Kansas, da haben sie tatsächlich recht, sie singen It slips away and all your money won't another minute by. Es vergeht alles. Und dein ganzes Geld, mit deinem ganzen Geld wirst du dir keine Minute mehr erkaufen können. Das ist richtig. Und ich erinnere an die Sammlung, kennt ihr das vielleicht, letzte Worte großer Männer? Habt ihr das, also das ist schon ein bisschen älter, aber was haben große Persönlichkeiten, Goethe und Co., auf ihrem Sterbebett gesagt? Erschütternd. Absolut erschütternd. Ja. Und die Bibel sagt dazu, der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen und ihr Weg vergeht. Aber ihr Lieben, der Weg derer, die an Christus glauben, wird niemals vergehen. Unser Weg mündet in einen neuen, ewigen Morgen. Und diese Wahrheit möchte Gott uns heute Morgen einfach mit ins Herz geben. Dein Weg wird nicht vergehen, sondern du hast einen Stellenwert bei ihm. Und das bist du. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, dort, wo ich gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist die Wahrheit. Wertvoller als alles bist du für deinen Schöpfer. Du bist sein geplantes, sein gewolltes Kind. Wollen wir diese Stellung annehmen? Ja, natürlich. Dann können wir unserem Gott noch einmal sagen, es ihm heute sagen, ja, ich nehme das an, mein Gott. Ich will dein Kind sein und du bist mein Gott. Und wir werden zusammenbleiben für die Ewigkeit. Denn jetzt ist ja unsere Lebenszeit und jetzt hier und jetzt, das sind die Tage, die wir leben, die Gott für uns vorgesehen hat. Und diese Tage, wir sollten sie einfach leben in diesem Wissen. Du bist kein Staub, du bist eine unvergängliche Seele. Und er, dein Schöpfer, hat noch eine Aufgabe für dich. Damit sind wir beim dritten. Wir sind zum Segen berufen. Um zu segnen und ein Segen zu sein. Ja, wir dürfen das schon genießen, dass wir unter Gottes Hand leben, unseres Vaters, dass Jesus uns freigekauft hat, dass der Heilige Geist uns den Durchblick in dieser irren Zeit vermittelt. Und doch, also ich sage mal, das ist Ground Level, ja, auf dem alle Christen stehen, auf dem wir einfach leben können. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr für dich. Denn über all das hinaus, was Jesus uns allen geboten hat, wie wir leben sollen, hat jeder doch noch jede eine ganz persönliche Aufgabe zu tun. Wusstet ihr das? Epheser 2, da steht schwarz auf weiß. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, und jetzt kommt's, damit wir nun erfüllen können, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Also, nochmal, wir sind dafür geschaffen, ich sage jetzt mal flapsig, wir sind extra dafür hergestellt, ja, gute Werke zu tun, Werke, die Gott schon lange speziell für dich vorbereitet hat. Wir müssen sie einfach suchen und ausführen. Mutter Teresa zum Beispiel. Denn Gott hat dich ausgewählt und hat dir Gaben gegeben und dich zu dem oder zu der gemacht, der du bist. Und Gott hat dich, er hat uns alle mit einer Bestimmung erschaffen. Und deshalb such sie, nimm sie an. Und als Jesus seine Jünger auswählte, setzte er sie als seinen Nachfolger ein und er nannte sie nicht zu dem einen Zweck, Frucht zu bringen. Frucht zu bringen. Ihr kennt das, ich bin der Weinstock. Ja? Und wie funktioniert das in der Praxis jetzt? Ne? Und ich glaube, wir können jetzt so vorgehen. Wir haben da auch Gedanken darüber gemacht, aber auch was ist eigentlich das, was meine Aufgabe ist? Habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht. Gott hat dir Gaben gegeben, jeder Einzelnen, ganz verschiedene. Und ich denke, er will genau das nutzen. Er will diese Gaben, das, was unsere Stärken sind, da, wo unsere Leidenschaft brennt, das will er nutzen für ihn. Das will er nutzen für ihn. Ja? Ein kleines Beispiel, ich meine, es ist ein krasses Beispiel jetzt. Kennt jemand die junge Dame? Olympiade dieses Jahr. Yemisi Ogunleye, sie gewann Gold im Kugelstoßen. Und sie singt danach vor der Weltbühne einen Gospel, hält einen Zettel mit Johannes 3, Vers 16 in die Kameras, kommt so unglaublich sympathisch und authentisch rüber, dass alle hin und weg sind. Sie war in diesem Augenblick ein Zeugnis für die ganze Welt. Aber wo kam sie her? Ihre Kindheit war schwer. Sie wuchs als Farbige auf in einem deutschen Dorf und das war nicht leicht. Aber ihr Glaube hat sie immer durchgetragen. Und dann kam der Moment ihres Lebens. Und vor dem Wettkampf hatte sie sich noch zurückgezogen und mit einer anderen gläubigen Athletin gebetet. Und die sagte plötzlich in einer prophetischen Rede zu ihr, Yemi, heute Abend wird Gott dich der Welt zeigen. Er wird zeigen, wie treu und liebevoll du im Kleinen über so viele Jahre gedient hast. Und dann saßen die beiden da und weinten miteinander. Denn sie wussten in diesem Augenblick im Herzen, das war jetzt nicht nur Gerede, sondern der Heilige Geist hat gesprochen. Und dann ging sie raus und beim ersten Versuch stürzte sie gleich. Wow. 5 Versuche lang lag eine Neuseeländerin vorne und im 6. letzten warf sie das Gold. Gemacht für Tage wie diese. Und ich sag, hey, Gott will dich zeigen. Und nein, ihr müsst nicht alle nächste Woche zum Leichtathletiktraining gehen. Keine Angst. Ihr müsst da nicht hingehen. Denn Gott kann dir auch ganz woanders zeigen. Ja? Wenn du Epheser 2 ernst nimmst und deine von Gott vorbereiteten Werke suchst, dann wird Gott auch dich der Welt zeigen. Aber vielleicht nicht der ganzen großen Welt mit lauter Kameras vor dir. Nein, die Welt kann auch vielleicht nur ein Mensch sein. Es reicht völlig, wenn du ganz alleine einen einsamen oder kranken Menschen besuchst und ihn tröstest, weil dir das wichtig ist, weil dir das auf dem Herz liegt. Und wirklich, Leute, das gilt für Gott genauso viel wie ein Zeugnis vor den Kameras der Welt. Oder du bist ein liebevoller Gastgeber und machst das gerne, lädst Leute ein. Oder du hast eine Firma und führst sie nach den Geboten Gottes. Oder du machst gerne Kinderarbeit, weil dir Kinder am Herzen liegen und machst Jungscharstunde oder Kinderkirche. Oder du hast handwerkliche und technische Fähigkeiten, was ich zum Beispiel überhaupt nicht habe. Ladet mich nie für eine Renovierung ein, bitte. Ja, wird ein Chaos. Du setzt aber diese Fähigkeit ein für andere oder für deine Gemeinde. Oder du bringst ein musikalisches Talent ein. Ja, du bereitest dich vor und führst andere mit in Lobpreis. Oder du hast Führungsfähigkeiten und setzt sie in Demut ein. Oder du wirst ein Schatzsucher oder eine Schatzsucherin. Herzliche Einladung dazu. Ja. Oder du gebrauchst deine Kreativität für ihn. Oder du predigst. Oder du hast Worte der Erkenntnis für andere Menschen. Oder du tröstest und begleitest Menschen, weil du sie liebst. Und. Gott will dich der Welt zeigen. Und wenn es nur den Menschen aus deiner Umgebung sind. Aber er wird dich zeigen, wenn du es möchtest. Und noch was? Es gibt kein Rentenalter im Reich Gottes. Können wir vergessen? Jetzt ja aber Rente. Also, lieber Heiland, jetzt, gell? Ich gehe noch in den Gottesdienst, aber dann jetzt mal ausruhen. Ja? Nee, Leute, gar nicht. Dienst geht eigentlich bis zum letzten Atemzug. Ich erinnere an Maria Brean. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Sie war, glaube ich, auch mal hier in der Gemeinde. Mitte 65 berufen für einen Dienst in Afrika. Was für ein Wahnsinn. Und das macht sie jetzt schon 20 Jahre. Also, Rente ist nicht. Ja. Aber es ist gut und wir dürfen uns dran freuen. Und jetzt noch ganz kurz, eine Sache müssen wir noch bedenken. Es ist ein bisschen ein dramatisches Bild hier, KI gezeichnet. Aber wir müssen uns fragen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, so völlig frei und offen unser Christsein zu leben? Wisst ihr, ich habe den Eindruck, der Wind dreht sich. Dunkle Wolken ziehen über dem Horizont auf und die ersten Böen ziehen schon über uns hinweg. In England zum Beispiel wirst du verhaftet, wenn du vor einer Abtreibungsklinik betest. Da kommt die Polizei und führt dich ab. Und jetzt kommt das Krasseste. Und selbst in deinem Privathaus, das in einem bestimmten Bereich um diese Klinik liegt, ist es dir verboten, in deinem Privathaus, verboten, gegen Abtreibung oder für werdende Mütter zu beten. Leute, wir sind in den Zeiten Daniels wieder angekommen. Gebetsverbot. Oder ein Pastor hat eine Predigt gehalten, ich denke, es war in der Öffentlichkeit. Plötzlich stand ein Polizist vor ihm und er wurde angezeigt wegen Hassverbrechen. Er hat gepredigt. Er wurde angezeigt wegen Hassverbrechen. Einige Muslime in der Nachbarschaft fühlten sich durch die Predigt gestört und bedroht Und so kam die Polizei und er musste aufhören. Das sind jetzt nur ganz wenige verstörende Highlights, die die Richtung anzeigen, in die sich unsere europäische Gesellschaft bewegt. Und so schreibt ja Paulus, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir wissen das nicht, wann bei uns eine Nacht kommt, aber es ist gut, wenn wir einfach die Zeit ausnutzen, die der Herr uns gibt. Und zum Schluss noch ein persönliches Erlebnis. Es ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich bei einem Online-Versandhaus gearbeitet und ich war mal abends mit einer jüngeren Kollegin allein in unserem Lager, um das zu befüllen. Es war schon spät und sie ging dann kurz raus, um eine zu rauchen und fragte mich, Michael, gehst du mit raus? Aber ich wollte eigentlich eher fertig werden, nach Hause kommen. Also habe ich da weiter gekruschelt und plötzlich, wirklich, da durchfuhr mich der Gedanke, du solltest jetzt rausgehen. Okay. Das kam unvermittelt und dann bin ich halt rausgegangen, dann haben wir noch ein bisschen geredet und plötzlich sagt sie zu mir aus heiterem Himmel, du Michael, ich bin schwer krank, ich habe das und das und das. Und ich war völlig schockiert, die junge Frau. Und dann dachte ich, der nächste Gedanke, der nicht durchfuhr, war, jetzt zeig dich. Wir hatten ja nie über den Glauben geredet, jetzt zeig dich. Das ist der göttliche Moment. Ja, und dann sagte ich zu ihr, Franzi, wenn du einverstanden bist, werden wir jetzt mal was ganz Verrücktes machen. Dann sagte er, was denn? Ich würde für dich beten, wenn du das willst, für diese Sache. Und sie sagte dann, ja, sie glaubt jetzt so nicht dran, aber ja, klar. Und dann habe ich ihr die Hand aufgelegt und habe kurz und klar im Namen Jesu für sie gebetet, für Heilung, für Besserung. Dann haben wir nichts mehr gesagt, sind reingegangen und an der Türschwelle blieb sie stehen und sagte plötzlich, irgendwie hat's gekribbelt, ich glaube, jetzt ist was besser geworden. Wir hatten dann danach ein sehr gutes Verhältnis, bis ich dann die Firma verlassen habe. Sie war an dem Tag nicht da, aber sie schrieb mir dann nachher noch in WhatsApp und unter anderem und zum Schluss hat sie geschrieben, und vielen Dank für dein Handauflegen. Das werde ich niemals vergessen. Wir Lieben, wir sollten viel mehr eigentlich das Gute tun, das Heilige, das Wohlgefällige in einer Welt, die völlig am Kollabieren ist. Und jetzt noch was. Denkt jetzt nicht, wow, dieser Michael. Was für ein Held. Das war jetzt ein gutes Beispiel. Ich könnte euch auch viele Dinge erzählen, wo ich einfach ruhig war, wo ich hätte reden sollen. Ja. Aber wir sollten die Möglichkeiten ergreifen und das Gute tun. Und wenn wir es vermasselt haben, wenn wir es mal nicht getan haben, bitten wir Jesus, dass er uns hilft, es beim nächsten Mal besser zu machen. Denn es gibt da eine Sache, die du im Himmel nicht mehr tun kannst. Weißt du das? Es gibt eine Sache, die im Himmel völlig ausgeschlossen ist. Was? Den Menschen von Jesus erzählen. Das kann ich im Himmel bleiben lassen. Ja? Also müssen wir es heute tun. Müssen wir es jetzt tun. Okay. Und deshalb, wir sollten darum beten, dass Gott uns einfach das zeigt, was unsere Aufgabe ist. Und wir sollten den Mut haben und ihn erbitten von ihm, das Richtige zu tun. Ich lerne es ganz zum Schluss, lerne ich es noch. Ja, gut, okay. Ja. Gut, das soll das Schlusswort sein. Also Leute, von Ewigkeit her erwählt, nimm das mit, ich fasse jetzt in 2, 3 Worten zusammen. Wir sind von Ewigkeit her erwählt. Ein wunderbarer Plan hat dich ins Leben gerufen. Und zweitens, wir sind von der Nichtigkeit erlöst. Wenn dein Leben vorbei ist, ist er dein Leben. Und dann geht es weiter. Und zum Dritten, wir sind zum Segen berufen. lebe für die Wahrheit, leb für ihn, tritt hervor, wo es möglich ist. Er will dich zum Segen zeigen. Amen. Ich möchte ein Gebet für uns sprechen und ich schließe mich da voll mit ein. Ewiger Gott, du kennst unser Leben, unsere Erfolge, unser Versagen. Du weißt, wer wir sind, einfach nur Menschen. Aber danke, Herr, dass du uns als wert erachtest, deine Aufgaben zu erfüllen, dass du uns mit einem Ziel erschaffen hast. Wir bitten dich für uns alle, Herr, führe uns zu unserer Berufung. Lass uns erkennen, was dein heiliger Wille für unser Leben ist. Und dann gebrauche uns in der Kraft des Heiligen Geistes, das zu tun, was nur wir tun können. Und wenn alles gesagt und getan ist, dann lass uns in Freude vor dir stehen und dein Gut gemacht hören. Denn wir sind ein Teil deiner Geschichte und wir danken dir für diese Berufung. Im Namen Jesu. Amen.